Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Und heute geht es wieder um meine persönliche Lieblingssektion. Deutsches Kino ist doch geil. Und natürlich bin ich auch diesmal wieder nicht allein, sondern habe mir den Timo Jakobs eingeladen.
Ja, moin moin zurück. Hallo Christoph. Hi, grüß euch. Und ja, schauen wir mal, wie geil das deutsche Kino ist.
Genau, und der Film, warum wir dich eingeladen haben, ist Tod meiner Jugend. Der startet diesen Donnerstag in den deutschen Kinos. Ich sag ganz kurz, worum es geht. Es geht um Kai Peter, den spielst du selbst. Und es ist eine wahre Geschichte. Und der Kai Peter, der ist Hausmeister und Kickboxer und er lebt mit seiner kleinen Familie, mit seiner Frau Meli und seinem Sohn Silas in einem Haus auf dem Land. Und eines Tages im Supermarkt trifft er einen zunächst fremden Mann und offenbar verstört ihn dieses Treffen im Nachhinein so sehr, dass er sich immer weiter zurückzieht und alle wissen nicht so genau, was jetzt mit ihm los ist. Und parallel sehen wir, was ihm in seiner Kindheit und Jugend widerfahren ist und das hat damit zu tun. Das will ich aber jetzt an dieser Stelle noch gar nicht spoilern. Da werden wir sicherlich im weiteren Gespräch auf die Themen des Films und des Buches noch kommen. Aber ich würde gerne, weil vielleicht viele von unseren ZuhörerInnen dich noch nicht kennen, gerne noch mal vorne anfangen. Ich weiß, du musstest es schon oft erzählen, aber wir müssen zurück in die Hamburger Disco.
Ah, okay. Ja, verstehe. Ja.
Kannst du das noch mal erzählen? Also du bist ja jetzt noch nicht immer Schauspieler und Regisseur und Filmemacher und Drehbuchautor gewesen, sondern angefangen hat es als DJ, soweit ich das verstanden habe.
Unter anderem, ne? Also DJ ist man ja nicht ausschließlich. Und genau, aber filmmäßig gibt's da eine kleine Anekdote. Also ich habe mit dem Klaus Lemke angefangen, Filme zu machen. Hatte vorher so ein bisschen Werbung und so Skate-Videos und so gemacht. Ich war mal so professionell BMX-Fahrer als Kind und Jugendlicher. Da bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben und hatte dann irgendwann ein Studium angefangen und bin Fahrradkurier gefahren in Hamburg und war unter anderem auch DJ auf St. Pauli. Und da war dann eine Begegnung mit Klaus Lemke, der in einem dieser Clubs, wo ich aufgelegt habe, eine Filmszene drehen wollte. Er dreht so Guerilla-mäßig und da ich dann DJ war, bat er mich spontan die Musik auszumachen. Da war ich nicht so ganz mit einverstanden. Und diese Gegenwehr alleine, die hatte ihn irgendwie verwundert. Aber so positiv verwundert, dass er dann mit mir 5 Filme gemacht hat. Und das war jetzt long story short.
Und als er dich dann tatsächlich gefragt hat, als DJ da, der ihm gerade gesagt hat, nee, also für dich mache ich die Musik nicht leiser, hast du dann sofort Ja gesagt oder noch eine Nacht drüber geschlafen oder hat sich das erst dann so langsam entwickelt?
Nee, also ich bin dann mit meiner Ex-Freundin, wo es dann wieder so ein bisschen romantisch wurde, zwischen uns und da sind wir in der Nacht zu ihr in die Hinterhofwohnung, so eine kleiner Schuhkarton auf St. Pauli und da wurden wir am nächsten Morgen, wurde ich geweckt und sie war schon am Drehen mit Klaus Lemke und ich bin irgendwie da so ein bisschen verpeilt, so verschlafen, aufgewacht und das ist auch mein erstes Filmzitat, da habe ich so in so einem rotzigen Piraten, hamburgerisch, irgendwie gefragt, was ist hier Phase? Und so ist das dann wirklich direkt in der Nacht oder am dem Folgetag hat das auch begonnen.
Ja, ich meine, das ist schon reingestolpert, kann man dann schon sagen. Aber wie lange hast du dann gebraucht, um zu merken, das ist jetzt nicht irgendwie nur mal so ein Nebenbei-Hobby, sondern da hast du dann richtig Blut geleckt und gesagt, nee, versuchen wir jetzt mal richtig zu machen.
Also auch wenn ich vielleicht auf andere nicht so wirke, bin ich sehr kontemplativ und bin da schon reichlich schwanger mitgegangen, ob das jetzt alles wirklich so Hand und Fuß für mich hat. Aber so nach und nach, obwohl die Leute auch erstmal teilweise dran zweifeln, dass man jetzt irgendwie Schauspieler ist, weil ich da ja wirklich reingestolpert bin, hatte ich selber einfach Blut geleckt, weil ich das spannend fand. Ich fand Klaus spannend und ja, das war halt eine neue Welt, hat mich neugierig gemacht. Ich war ja natürlich auch schon immer Filmeliebhaber, wie jeder das so auf eine gesunde Art ist. Aber dass man da dann die Möglichkeit bekommt, da selbst mitzugestalten und zu kreieren, denn Klaus bindet einen auch immer in die kreative Arbeit mit ein. Und das war eine spannende Zeit und das hat sich dann so entwickelt, bis ich mich selber irgendwann überzeugt habe, indem ich nach Berlin gegangen bin von Hamburg und sogar hier nochmal eine Schauspielschule besucht habe, obwohl ich da dann schon eigentlich viel zu alt für war. Da war ich nämlich schon irgendwie Ende 20, 30 rum. Und da ist der Zug ja für Staatliche und so abgefahren. Aber ich habe da nochmal ein Tschechow-Jahr gemacht und habe einfach nochmal versucht, das akademisch auch für mich aufzuarbeiten, um mir selber das zu glauben, was ich da eigentlich mache.
Ja, das ist, wenn man Interviews von dir liest aus den letzten fast 20 Jahren, kommt ganz oft vor, dass du gerade dabei bist, das alles zu analysieren, was hier eigentlich gerade passiert und das Filmbusiness und wie es überhaupt, also dieses, dass du da sehr viel auch dann sozusagen, weil du kommst natürlich total rüber als so ein echter Typ, der da mit Energie durchprescht, aber wenn man dich dann reden hört, kommt ganz viel dieses, dass du im Nachhinein immer versuchst, nochmal zu analysieren, warum und wie ist das überhaupt alles passiert.
Ja, ich nehme gerne meine Zweifel während des Redens auseinander, weil ich finde das spannend, was hat was Lebendiges für mich, als einfach jetzt so loszupreschen. Aber kommt immer drauf auf die Rolle drauf an, oder? Also ich bin ja alle immer irgendwie eine Rolle, jetzt schauen wir uns gut in die Augen und sind keine Rolle. Aber in dieser Medienbranche muss man es immer so ein bisschen gucken, mit wem hat man es halt gerade zu tun.
Ja, und dann warst du erst in dieser Hamburger Indie-Bubble, sag ich mal, drin und wurdest da so ein bisschen mitgeschleift von der ganzen Energie, die da auch herrschte. Aber bei Klaus Lemke war es ja immer so, er hat dann Lieblinge gehabt, die hat er dann für 5, 6 Filme besetzt, wie bei dir auch. Und dann kommt irgendwann aber auch der nächste. Und da hättest du ja auch einfach in so ein tiefes Loch fallen können, also als dann sozusagen das nicht mehr so komplett weitergegangen ist. Bis hast du dann so, hat sich dann zufälligerweise das nächste ergeben, zum Beispiel mit Pete the Heat, oder hast du dann gesagt, nee, jetzt mache ich das noch aktiver und such mir was?
Oh, ich war immer aktiv, aber auch sehr produktiv gewesen, würde ich schon sagen. Da kann ich mir selber jetzt nichts vorwerfen. Waren halt viele Indie-Filme. Hat zum Beispiel Pete the Heat, hast du eben gesagt, der lief auf dem Hamburger Filmfest damals. Viele liefen so ein bisschen unterm Radar. Da muss man dann schon so ein bisschen an seinem Geltungsbedürfnis arbeiten, dass man da irgendwie keine Profilneurose bekommt. Aber eigentlich bin ich immer gut weitergelaufen und habe halt viel einfach gemacht. So, ne?
Gab es denn dann sozusagen bei deinen ersten, ich nenne jetzt nicht diese Indie-Rollen, die man so, wo man aus purer Leidenschaft das macht, sondern so, dann hast du ja auch, ich sage mal, professionelleren Bereich gewechselt und 35 Folgen von, was war das, der Kriminalist?
Ach stimmt, da war ich auch, ja, da war ich Kommissar, genau, 5 Jahre ging das.
Gab es dann da Momente, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich es geschafft oder zweifelt man immer und fragt sich, ob danach noch was kommt?
Jetzt habe ich es geschafft, die Momente habe ich andauernd, also wird jetzt ein bisschen weniger natürlich, aber am Anfang ganz viel. Hatte ich schon nach dem ersten Film mit Klaus, war ich absolut überzeugt, dass ich jetzt auf jeden Fall ganz vorne mitspiele, Hauptrolle und gute Resonanzen. Aber ja, das sind so kleine Trugschlüsse, da müssen wir irgendwie, muss man dem Leben auch irgendwie realistischer gegenübertreten dann. Aber ich finde es auch schön, dass ich da so geträumt habe in der Zeit. Und das ist ja immer so, man ist nur so viel wert wie sein letzter Film. Aber jetzt habe ich ja wieder was hier am Start und insofern bin ich auch ganz viel wert. Und der Film ist Bombe, glaube ich. Also ich bin zumindest ich meine, sonst gebe ich so ein Ding auch nicht aus der Hand, wenn ich irgendwie nicht selber dran glaube, dass das passt. Und ich habe den Faden verloren.
Das macht gar nichts. Auf jeden Fall hast du damals, als du nach Berlin gezogen bist, in der Hoffnung, dass es dann so weitergeht, direkt am Anfang erstmal, ich meine, das waren jetzt nicht unbedingt die Hauptrollen, aber gleich mal so als erstes mit Spike Lee, Oliver Asias, dann in der Drei-Leben-Trilogie von Christoph Hochhäusler und Christian Petzold. Also ich meine, da kamen ja gleich Namen auf Namen. Wie erklärt, wo du jetzt alles immer hinterher analysierst, warst du da einfach so der richtige Typ oder was war es, was all diese Leute dann innerhalb von 2, 3 Jahren da von dir überzeugt hat, obwohl du ja noch nicht der bekannte Name warst?
Ich glaube, dass ich nicht so gespielt habe. Also, dass ich immer, also das würde ich mir jetzt so auf die Fahne schreiben, dass ich immer versucht habe, bei mir selber das Echte unter den Umständen der Figur zu finden und dem das auch so transportiert habe, diesen Herrschaften im Sinne von, erinnere ich mich jetzt an Olivier Assayas, der hatte auch gar kein Casting gemacht, sondern einfach nur ein Interview mit mir. Und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ja klar, dieses Interview, das waren eigentlich so Fragen, wie er auch die Rolle sieht, dass die agiert unter den Umständen seiner Geschichte. Und ich glaube, diese Denke habe ich ganz gut kultiviert gehabt zu dem Zeitpunkt. Es sind auch immer so Phasen, oder? Also das war halt so eine Phase, dann gab es wieder andere Phasen. Warum? Da gibt es kein Glücksprinzip, leider.
Naja, aber ich glaube schon, das hat auf jeden Fall auch was mit deiner Aktivität zu tun. Also man trifft dich auf vielen Filmfestivals, man trifft dich auf vielen Partys. Also Netzwerken kannst du, glaube ich, schon ziemlich gut, ne? Oder da bist du, sage ich mal, bist du dir auf gut Deutsch nicht zu schade für, da mal überall auch gesehen zu werden.
Ja, kochen alle nur mit Wasser.
Genau, dann hast du dich so ein paar Jahre dann so durchgeschlagen und dann kam dein erster Film. Wo kommt da die Arroganz her zu sagen, das kann, oder überhaupt die Vorstellung davon zu sagen, das kann klappen? Einfach weil du es bei Klaus gesehen hast, dass es gehen kann, oder woher kam diese Idee, ich habe da die Kraft zu, das kriegen wir schon irgendwie hin, und dann gleich dein erster Film, da haben ja auch irgendwie haufenweise bekannte Leute mitgespielt.
Naja, im Nachhinein kann man immer schlau daherreden, aber ganz ehrlich, ich meine, das ist ein Film übers Scheitern. Und was könnte höchstens, also was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man scheitert. Also authentischer geht's ja gar nicht. Und wenn man das denn als Stilmittel einsetzt mit so einem Film, der übers Scheitern geht, da hat man ja nichts zu verlieren. Und im Prinzip habe ich mit Klappe Cowboy, über den wir jetzt reden, auch so diesen Werdegang, diesen filmischen Werdegang und wie ich die Branche wahrgenommen habe, halt so ein bisschen karikiert und auf die Schippe genommen. Und auch diese Arbeit mit Klaus Lemke. Und da war ich mir ziemlich sicher, weil ich es ja so erlebt habe. Und diesen ironischen Unterton, den der Film hat, ja okay, der hat ja dieses anarchistisch Leichtfüßige, was ich mag.
Wenn du da jetzt 13 Jahre später oder so eine Fortsetzung drehen würdest, wo du jetzt noch viel, viel mehr Erfahrung im Filmbusiness hast und auch in anderen Bereichen des Filmbusinesses, würde die anders aussehen, oder lagst du damals eigentlich schon ziemlich richtig mit allem?
Ich glaube, der Film ist nicht schlecht gealtert. Dennoch würde ich ihn natürlich anders, hoffe ich doch, dass ich den anders machen würde und mich da ein bisschen entwickelt habe. Und da müsste ich nochmal genau eintauchen in diese Materie. Aber sicherlich würde ich den erstmal anders machen, klar.
Und du wirkst auf jeden Fall so wahnsinnig kreativwütig in alle Richtungen. Also egal, ob das Schauspiel ist, also als ob du diesen Ausdruck brauchst. Wäre es dir persönlich trotzdem lieber, sage ich mal, so eine feste Kriminalistenrolle zu haben für 3-4 Monate im Jahr, damit die Miete bezahlt ist, und dann den Rest des Jahres sozusagen loszulegen mit den eigenen Sachen? Oder stört einen sowas auch ein bisschen und hält einen davon ab, dann seine eigenen Sachen zu machen?
Naja, die Kombination gefällt mir ganz gut. So eine sichere Bank in der künstlerischen Branche. Also ich verstehe die Frage jetzt ein bisschen so, ob Sicherheit im Kreieren oder im Kunstschaffen vielleicht das Schaffen selbst so ein bisschen bremst oder so. Das ist eine interessante Frage, finde ich nämlich. Stelle ich mir auch öfter mal. Zum Beispiel hat ja Klaus Lemke, war ja strikt gegen Filmförderung und meinte halt damit auch die Meinung zu vertreten, dass wenn man Gelder eh sicher hat, dann ist man nicht mehr kreativ. Da bin ich mir nicht so sicher, also zumal wir ja alle erstmal Grundbedürfnisse haben, die wir decken müssen, da ist bei mir alles okay so, und alles andere irgendwie hat so einen gewissen Luxus. Und also ich sag mal, gute Geschichten, um gute Geschichten zu erzählen, brauchst du diesen Luxus nicht. Da bin ich fest von überzeugt. Und insofern eine sichere Bank, indem ich jetzt eine feste Anstellung da in einer festen Rolle hätte, ist immer gut und schmeichelhaft, ja.
Also am besten wäre ein Tatort pro Jahr, um alle Rechnungen zu bezahlen und dann den Rest loslegen, Freiheit haben. Oder Grundeinkommen für alle.
Grundeinkommen für alle.
Und dieses, vielleicht ist, weil du vorhin schon selber davon geredet hast, vom BMX, also dieses einfach irgendwo runterstürzen, das hilft vielleicht auch beim Regie führen, oder?
Naja, mutig sein hilft in jedem Fall. Ne? Angst ist eine Bremse und für die Kreativität, oder? Und was will ich sagen? Weiß ich nicht. Was hast du gefragt?
Das mit BMX. Aber deswegen auch Kickboxen im neuen Film. Also irgendwie so Extremsport scheint schon auch so dein Ding zu sein.
Ja, ich mag Kitzel, ich mag Thrill, aber man wird natürlich auch älter, dadurch nicht unbedingt reifer, aber vorsichtiger auch nicht unbedingt, partiell. Man geht anderweitig Risiko ein, aber Kreativität bedarf, dass man sich selber auch zerlegt. Also, dass man selber auch sich hinterfragt, nicht gefällig wird, sich nicht ausruht. Und diese Risikobereitschaft habe ich vielleicht ganz gut trainiert durch meine Extremsport-Vergangenheit, ja.
Ja, und dann stürzt du dich rein, aber als Regisseur braucht man ja auch, oder als Filmemacher braucht man ja auch Leute, die mitmachen. Was bist du da so für jemand? Also wie kriegst du immer diese Teams zusammen?
Tja, das sollten am besten die beantworten, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich mich hier so ein bisschen für etwas verkaufen oder so. Also ich meine, vielleicht ist das ein gewisser Charme irgendwie, wenn man das über sich selber überhaupt sagen darf. Ich glaube eher aber, dass es der Gedanke ist, dass das gut ist, was man macht und dass man davon überzeugt ist und einen gewissen Heißsporn halt hat. Also, dass man für seine Sache brennt und eine Leidenschaft hat. Ansonsten freuen sich die Kolleginnen auch grundsätzlich, wenn sie sich selber ausprobieren können. Ich meine, in der deutschen Filmlandschaft ist es natürlich auch relativ überschaubar, was es an Möglichkeiten gibt. Und vielleicht komme ich da dann doch ein bisschen mit freieren Sachen um die Ecke, wo man halt auch individueller sich noch ein bisschen entdecken kann. Ich glaube, das haben die so ein bisschen, weil oft wird man so als Charakter festgelegt und auch als Typ dann besetzt. Und ich besetze auch gerne ein bisschen gegen die Erwartungshaltung, gegen die Vorstellung. Ich finde, ein aktiver Organismus ist da interessant und kriegt Nährstoff, wenn wir gegen unsere Vorstellungen gehen.
Und Tod meiner Jugend ist jetzt dein 5. Langfilm? Als Regisseur?
Ja.
Genau. Wie würdest du das rückblickend sagen, hat sich das entwickelt? Also so, hast du deine Größe von Film gefunden und ist die gleich geblieben? Sind die Projekte dann für dich in den letzten 10 Jahren immer größer geworden? Oder wie siehst du das? Und ist es vor allen Dingen leichter oder schwerer geworden, sie auf die Beine zu stellen, jetzt wo man so ein bisschen hat?
Es wird leichter. Es wird für einen selbst auch leichter, weil man natürlich viel mehr weiß, viel mehr Erfahrung hat, mehr Connections hat und dadurch, dass man vielleicht dass die Filme vielleicht ganz gut gelaufen sind, halt auch ein Standing hat.
Ja, weil dein neuer Film Tod meiner Jugend kommt jetzt nur wenige Monate nach dem vorherigen Film Hochstapler und Ponys in den deutschen Kinos. War das mehr so Zufall durch Verschiebung oder so? Oder war der neue Film auf einmal so, hat der so gedrückt, dass man den direkt danach drehen musste, weil der einfach raus musste? Oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, eine Mischung aus beiden. Also das war ja eine Auftragsarbeit, Tod meiner Jugend. Und die hatten es sehr eilig. Ich habe da einen Finanzier gehabt, der schon sehr alt ist, ein älterer Herr. Und eigentlich habe ich ihm dann kurz geschildert, was so ein kreativer Prozess und auch mit Fördergremien, was das an Zeit beansprucht. Und er hat dann beantwortet, die Zeit habe ich nicht, ich bin 86. Wie lange brauchst du? Ja, und dann habe ich halt, ja, ein Jahr brauche ich da schon für. Und dann hat es auch ein Jahr gedauert. Da bin ich mir zum Glück treu geblieben.
Ja gut, aber ein Jahr ist ja trotzdem wenig für dich.
Das ist sehr, sehr sportlich, ja. Sehr, sehr sportlich. Aber ich hatte ein Buch, ich habe das Buch ein bisschen modellieren müssen und auch tendenziell leicht frei mit dem Buch gearbeitet. Und es ist sportlich gewesen, ja. Aber ich hatte aufgrund dessen, dass wir ganz gut Budget hatten, auch die Möglichkeit, parallel Leute dann in der Post dran zu setzen.
Ja, aber nochmal einen Schritt zurück. Und apropos Budgets, wenn man so deutsches Indie-Kino dreht, dann hat man vielleicht immer schon beim Schreiben so eine Schere im Kopf, dass man dann als Autor schon mal mitdenkt, ob man das überhaupt bezahlen kann. Mhm. Und dann bei Hochstapler und Ponys, den hast du nicht nur in L.A. gedreht, zum größten Teil, sondern gedacht so, ja, ist ja nicht schwer genug, wir machen vorher noch einen Abstecher nach Island zu so einem Filmfestival, das im Film eine wichtige Rolle spielt, weil da geht es darum, dass der Hauptfigur ihr Drehbuch geklaut wurde und einfach ohne ihr Wissen verfilmt wurde, nämlich James Bonds Tochter oder Bonds Tochter nur, ne? Genau, und dann geht es erst zum Filmfestival nach Island, wo der Film seine Weltpremiere hat und dann nach L.A., wo er dann weiter versucht, da jetzt rauszufinden, was da los ist und vielleicht seinen Credit zu bekommen. Aber als du das geschrieben hast, hast du dann schon gedacht, okay, Island, L.A., alles kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie bezahlt.
Nee, habe ich nicht gedacht. Aber hat er denn irgendwie geklappt? Toi, toi, toi. Nee, das ist immer total spannend, weil man so viel Ungewissheiten hat. Und das macht diesen Beruf auch so toll, dass irgendwie, ja, das ist so aufregend dadurch. Und budgetmäßig kriegt man alles passend. Man muss halt dann flexibel bleiben, denn oftmals ist das, was man sich vorher am Schreibtisch ausdenkt, nicht mit dem Leben vereinbar. Und wenn man sich diese Möglichkeiten schafft, da frei zu sein, dann ist das machbar.
Weil es fühlt sich zumindest so an, ich habe das jetzt noch nicht nachgelesen oder mit dir vorher drüber geredet, aber bei Hochstapler und Ponys, das spielt ja dann, das wird in L.A. erstmal zu so einer Art Hangout-Movie, weil die beiden Figuren, die dorthin fliegen, dann auf eine andere Person warten müssen, die gerade nicht da ist, und dann wohnen die da in so einer Villa in L.A. Und diese Villa spielt eine ganz wichtige Rolle, weil das waren Ziegen, ne? Auf jeden Fall, oder Tiere waren da, Schafe.
Ziegen und Zwergponys.
Genau, also diese Sachen, die laufen dann da im Garten rum und dann gibt's halt so Pool-Szenen mit denen und das ist alles ganz wunderbar. Aber war das geschrieben oder seid ihr hingeflogen und dann waren da halt Ziegen im Garten und dann würzt man die auch?
Ja, von den Tieren wusste ich vorher. Diese Villa Kunterbunt, nenne ich sie mal, die so ein bisschen aussieht wie die Villa aus Sunset Boulevard, vom Innen zumindest. Naja, das Motiv hatte ich vorher und habe mir da schon ein bisschen was Schlaues überlegt. Aber denn da vor Ort mit Tieren zu drehen und kam natürlich alles relativ anders. Und aber dennoch, wenn du die Konflikte im Vorfeld soweit für dich klar hast und die Haltung der Leute, dann kannst du die Geschichte dementsprechend flexibel anpassen.
Ja, gerade bei Hangout-Szenen ist es wichtig, dass man da flexibel bleibt. Da muss man halt, da braucht man ja schon so eine gewisse Spezifizität, die an den Drehort und so angepasst ist. Und das ist also, ich fand den Film ja fantastisch, dementsprechend. Ich hatte da wahnsinnig viel Spaß mit. Also das ist auch noch eine Empfehlung hier von mir. Vielleicht läuft der Film noch hier und da, weil wie gesagt, der ist erst vor kurzem in die Kinos gekommen. Jetzt, wo Tod meiner Jugend kommt. Aber zurück zu dem Finanzier, dem Alten, dem 86-jährigen Herrn. Vielleicht kommen wir jetzt nämlich zu dem neuen Film. Warum war dem das denn so wichtig? Wollte er ihn einfach selbst noch sehen, den Film, oder hatte er noch ein anderes Anliegen?
Naja, der Film, der setzt sich ein, dass wir Menschen uns Gedanken machen, wie wir mit Missbrauch umgehen. Und ihm ist das Wohl von Kindern sehr wichtig. Deswegen wollte er auch, dass der Film unbedingt gemacht wird und dass er das auch erleben kann, um die Wirksamkeit zu spüren. Also der hat auch dramatische Ereignisse in seinem Leben gehabt und deswegen brannte ihn das unter den Nägeln.
Und da muss man doch aber besonders aufgeregt sein. Also ich meine, wenn jemand dir Geld gibt für einen Film, der dann einfach nur noch mehr Geld verdienen möchte, dann hat man vielleicht auch schon gewissen Grund, Druck, aber wenn das auch noch so ein persönliches Anliegen ist, also wie hat sich das angefühlt, ihm zum ersten Mal den Film zu zeigen?
Ja, das ist schon nicht ohne, damit steht und fällt ja auch alles, ne? Ihm war halt auch wichtig, dass das was Leichtfüßiges hat, also wie gesagt, er ist ein älterer Herr und er hat so von Anthony Quinn geredet, Junge kommen bald wieder und so. Und ich habe zumindest diesen Charme auf jeden Fall gefühlt so. Und insofern war ich mir jetzt auch nicht so unsicher. Aber da steht und fällt natürlich dennoch ganz viel was dazwischen steht. Ja, da hat das Herz auf jeden Fall gepumpt.
Ja, man muss dann vielleicht ja auch so ein gewisses Erwartungsmanagement betreiben. Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, der Film hat ungefähr so viel gekostet wie eine kleine Eigentumswohnung, aber du findest, er sieht aus wie eine Villa im Grunewald. Das ist so ein bisschen so dieser Spruch. Aber wenn jetzt jemand kommt, sag ich mal, ein älterer Herr, der vielleicht mit Abenteuerfilmen aus den 50er, 60er aufgewachsen ist, mit großen Hollywood-Produktionen und jetzt einen Film finanziert, da muss man ihm ja auch klar machen, was dann am Ende so ungefähr dabei rauskommt, also damit er dann nicht hin.
Ja, klar, habe ich ja auch gemacht.
Das ist sehr gut. Und dann der zweite, der natürlich sozusagen ein großes Interesse an diesem hat, ist der titelgebende Kai Peter, der auch das Buch geschrieben hat über sein eigenes Leben. Also ich glaube, es wird kaum jemanden geben, der in den Film geht, ohne ungefähr zu wissen, was eigentlich die Grundthematik ist, weil das ist ja schon der Aufhänger für diesen Film. Nämlich, er wurde halt als Kind mehrfach missbraucht in verschiedenen Zusammenhängen, also wohl schon in der Familie, dann im Jugendheim und dann auch noch später, als er eine Lehre gemacht hat. Ja, also wenn der dir jetzt das Buch gibt, also es ist ja auch eine große Verantwortung, die man da übernimmt. Also habt ihr da, wie bist du denn dann zu dem Regisseur geworden, den sie sich ausgesucht haben? Kannten sie Filme von dir? Warst du irgendwie mit denen eh bekannt oder wie hast du die kennengelernt?
Also ich wurde ihm empfohlen. Er ist vorher schon, hat vorher schon sein Glück bei anderen Produktionen probiert, erfolglos, und ist dann bei mir gelandet durch eine Empfehlung. Und ja, da haben wir uns natürlich kennengelernt, haben darüber gesprochen und das war ein längerer Prozess. Da hat er auch Filme von mir sich zu Gemüte geführt. Und in dem Prozess habe ich dann irgendwann den Finanzier kennengelernt. Und dann kam so Step by Step irgendwie was dabei rum. Und jetzt ist dieser Film fertig. Was will ich dir sagen? Ich will dir sagen, ja, das waren lange Gespräche, bestimmt über einem Jahr irgendwie. Meistens Sprachnachrichten auf WhatsApp oder halt persönliche Treffen.
Ja, weil, also ich bin da ganz naiv und ich habe auch noch keinen Film gemacht, aber wenn jemand mit einer so persönlichen Geschichte, der schon so hart dafür kämpft, dass sie im Kino erzählt wird, daran geht, selbst sein Finanzier mitbringt, dieses Buch geschrieben hat und dann auch allgemein für dieses Thema einkämpft, da hätte ich ja zumindest trotzdem ein bisschen Angst, dass der den Film quasi schon im Kopf hat und dann, dass es immer wieder Konflikte gibt, weil er eigentlich nur sozusagen den jetzt auf die Leinwand bringen will und dann da noch seine Freiheit als Regisseur zu finden oder sich sicher zu sein, dass man die dann auch haben wird. Das wird ja, muss man zumindest mal kurz drüber nachdenken, oder?
Ja, da muss man drüber nachdenken. Aber ich bin jetzt ja auch irgendwie seit 20 Jahren da als Schauspieler damit beschäftigt, Empathie oder gewisses Einfühlvermögen zu entwickeln, wie sich gewisse Sachen vielleicht verhalten, wenn man das irgendwie beschreiben könnte in der Gefühlswelt. Und das konnte ich bei dem Kai Peter, habe ich es zumindest irgendwie gefühlt so, ne? Und mich beeindruckt diese Mut, die er aufgebracht hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das wollte ich auf jeden Fall gerne unterstützen. Und natürlich war das spannend, wie er das empfindet, wie ich das sehe. Und da danke ich ihm für sein Vertrauen. Und irgendwie ist zum Glück diese Rechnung aufgegangen. Wir sind im guten Kontakt. Er hilft auch, den Film jetzt zu promoten.
Stand das denn sozusagen ab Sekunde 1 fest, dass du die Rolle auch spielst?
Nee, da habe ich mich mit mir selber und mit ihm rangearbeitet. Guck mal, wenn du ein Jahr mit einem Missbrauchsopfer darüber redest, wie man im Leben klarkommt und wie sich Sachen anfühlen, wie man damit vielleicht umgeht und eigentlich auch vom Schauspiel kommst. Natürlich hätte ich das auch jemand anderen einfach nur als Regie weitervermitteln können, aber ich hatte dann das Gefühl gehabt, dass in dem Moment, wo ich es dann weitertransportiere, was verloren geht. Vielleicht konnte ich mich auch nicht trennen von dem, was ich eigentlich empfunden habe und auch für einen Drang hatte, es zu kommunizieren. Also es wäre halt eine Bande gewesen, hätte ich jetzt noch jemand anderen dafür besetzt. Hätte vielleicht auch andere Pluspunkte gehabt, weil durchaus von außen betrachtet als Regieführender siehst du natürlich noch mal mehr Feinheiten, als wenn du selber vor der Kamera bist und gleichzeitig auch der Regisseur. Aber klar, da hat man dann auch Absprachen mit dem Kameramann und mit Regieassistenten. Und solange die Haltung und die Sinne einigermaßen geschärft sind, kann man dann das Boot auch in den Fluss lassen.
Hattest du denn bei euren ersten Gesprächen noch so Hemmungen, dann bei gewissen Sachen mal nachzuhaken, wo du sagst, ah, da wüsste ich jetzt gerne noch mehr drüber oder bräuchte ich eigentlich noch mehr? Und dann das
immer mal wieder, ja, wir hatten echt lange Gespräche, ja.
Ja, aber hattest du Hemmungen, die dann so mit der Zeit gefallen sind, dass ihr erstmal so eine Offenheit entwickeln musstet? Also, weil man hat ja manchmal...
Hemmungen würde ich nicht unbedingt, ja, auch Hemmung, klar, es ist jetzt so eine eher Unsicherheiten und auch wie es für sich für ihn anfühlt, das ist ja so wichtig, weil ich dem ja schon auch diesem autobiografischen, diesem echten, was die Geschichte hat, für mich zumindest mit meiner persönlichen Wahrheit irgendwie treu sein wollte. Nicht im Sinne von, ich steig jetzt da rein, sondern im Sinne von, ich bin offen und will sehen, was das mit mir macht. Und dafür brauchte ich halt diese, natürlich auch diese Antworten von ihm. Aber das ist alles kompliziert, weil das ist ihm passiert in seiner Kindheit. Er hat sich als 40-Jähriger 30 Jahre später dann dafür entschieden, darüber zu reden. Und da liegen 30 Jahre zwischen. Also da betrachtet er natürlich auch eine Gefühlswelt mit Abstand und teilweise verarbeitet kann man nicht sagen, aber zumindest ist er ja auch woanders. Und ich habe jetzt ja auch nicht den 10-Jährigen gespielt oder so. Aber das alles so rauszufiltern oder so, das ist natürlich die Aufgabe dann.
Du musst mal kurz seinen Namen sagen, den 10-Jährigen, den Schauspieler.
Milo Eisenblätter.
Genau. Wie hast du den gefunden und wie wichtig war es euch, eure Schauspiel aufeinander abzustimmen? Oder habt ihr das mehr als zwei verschiedene Rollen gesehen, den jungen und den alten Kai?
Ich hatte eine tolle Casterin, die Natascha. Und ja, wir haben uns abgesprochen und Kinder gecastet über einen längeren Zeitraum. Und der Milo Eisenblätter kommt aus einer Schauspielerfamilie und ist ein ganz schönes Früchtchen, ganz toller. Und ich habe das eher so ein bisschen auch erstmal optisch musste das für mich passen. Das ist schon wichtig, dass man sich vorstellen kann, dass der 10-Jährige / 15, 14, 15-Jährige / Anfang 40-Jährige, dass die optisch zumindest aufeinander passen könnten. Also das war mir erstmal wichtig und naja, klar, dass die auch von den Eigenschaften vom Habitus, da haben wir schon geguckt im Casting, dass die gewisse Bewegungsmuster haben, die deckungsgleich sind.
Genau, aber eine Figur spielt sich ja selber, der Sohn von Kai Peters, Silas, spielt sich im Film selbst. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, ich meine, der kennt das Verhalten von seinem Vater und dieses Verhalten von seinem Vater habe ich ja 1:1, so wie er es mir überliefert hat, auch adaptiert in der Geschichte. Und insofern kannte der das einfach und hat dann toll spontan reagieren können, wenn der Vater solche Affekte bekommt, dass der so cholerisch oder so ein Rappel oder so Zwänge bekommt. Und ja, einfach weil es authentisch für ihn ist, weil er es aus dem Leben kannte.
Ja, und das Besondere an der Figur von Kai Peters im Film ist ja auch, dass eine Möglichkeit, wie er versucht, das Ganze zu verarbeiten, ziemlich überraschend kommt, nämlich mit einem eigenen Stand-up-Programm oder mit einem Stand-up-Auftritt, so sein eigenes Schicksal in einem Stand-up zu verarbeiten. Jetzt hast du als dritten Film einen Film namens Stand-up gemacht, in dem du selbst einen ehemals erfolgreichen, inzwischen nicht mehr erfolgreichen Stand-up-Komiker in Berlin spielt, der sich irgendwie so durchschlägt. Also scheinbar hast du ja zu dem Thema auch eine Verbindung.
Ja, ich finde auch, vielleicht um das allgemein zu sagen, dass man sich das ruhig erlauben soll, selbst in so einem Drama, ich meine, mit Stand-up oder so, ich meine, so ein Schmerz, den bricht man halt mit einem Lachen. Und deswegen fand ich das so passend. Und wie du schon sagst, durch den anderen Film, den ich gemacht habe, war ich da schon ein bisschen drin in der Materie. Insofern hat sich das gefügt, in meiner kreativen Welt es wieder so aufzulösen.
Hast du denn für den alten Film, also für Stand-up, damals auch mal so versucht, auf einer offenen Bühne oder so mal als Stand-up-Komiker aufzutreten?
Ja klar, das muss ich ja. Das musste ich. Leider wurde ich da vom Publikum sofort als Schauspieler entlarvt. Also zumindest hat eine Person gefragt, sag mal, kann sein, dass du kein echter Stand-Up bist, sondern Schauspieler. Das war natürlich äußerst unangenehm. Aber es passte total, weil es war ja auch kein guter Stand-Up. Denn es ging ums Scheitern daran, darin, dass er für sich entdeckt, dass er vielleicht doch kein geborener Stand-Up ist. Und insofern passte das wieder total. Aber ich habe mich da ausprobiert auf Bühnen, auch einfach um Flow reinzubekommen. Diese Jokes und so, das hat ja alles so einen Rhythmus. Man muss ein bisschen da ein Feeling für bekommen. Also sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen zu holprig.
Genau, und jetzt der Stand-Up oder der große Stand-Up-Auftritt im Finale von Tod meiner Jugend spielt ja irgendwie an so einem ganz ungewöhnlichen Ort, auf so einer Stand-Up-Bühne, die irgendwie wirkt wie so ein Open-Air-Schloss-Märchentheater oder so. Was war das für ein Ort und wo ist der?
Der ist an der Museumsinsel. Das ist das Montbijou-Theater. Da habe ich Theater spielen dürfen vor 3 Jahren. Und insofern hatte ich die Connection da zu der Geschäftsführung, zumindest zu den Leuten da. Und deswegen kam das mir auch in den Kopf, dass das ein fantastisches Ambiente dafür sein könnte. Und das finde ich immer noch, dass es eine tolle Location ist. Kann ich nur empfehlen, Montbijou-Theater. Im Sommer, unten wird schön getanzt, am Wasser. Oben ist dieses Bretter-Amphitheater, was so richtig als Schauspieler bist du ganz nah am Publikum und sehr bodenständig, cool, rau und charmant.
Guck, das wusste ich jetzt gar nicht. Wir machen hier einmal im Quartal Team-Event. Also, wir waren letztes Jahr da, aber da war ich nicht mit, da war ich krank oder weg oder so. Da waren wir bei so einem Impro-Battle im Montbijou-Theater. Und jetzt, letzten Monat, habe ich alle mitgeschleift, weil ich als großer Krimi-Fan, die haben so einen Knack den Fall, heißt das. Das ist so ein vorgetragenes Hörspiel, wo jedes Mal eine komplett neue Folge geschrieben wird.
Geil.
Und dann ist eine Stunde lang quasi Hörspiel, geht um so eine Kommissarin, ich glaube im Jahr 1920 in Berlin. Dann wird der ganze Fall durchgespielt und dann ist Pause, dann geht man draußen ans Lagerfeuer und dann diskutiert man, wer wohl der Mörder ist und muss das auch aufschreiben. Und dann wird das hinterher aufgelöst und von allen, die richtig getippt haben, wird dann die goldene Spürnase ausgelost. Also ohne dass ich jetzt wusste, dass das der Drehort ist, kann ich den Ort nur empfehlen. Sehr sympathisch.
Ja, wie nice. Naja, guck mal, wir haben da ja auch gedreht, als da ein Stand-Up-Battle war an dem Abend, ne? Also wir haben uns einfach dieses normale Publikum geschnappt, in Anführungsstrichen, und dann da die Performance gemacht. Und das war schon ein bisschen problematisch, weil das ja ziemlich real ist und die Geschichte sehr real ist. Und ich dem auch nicht den Arm versauen wollte, ne? Also musste man da schon auch vorab ein bisschen filmen, ohne Publikum und dann nachher das in Kombination sich zusammen zu basteln. Ist ja Film, ne? Da gibt's natürlich auch so Tricks.
Ja, also habt ihr dann später, als dann die anderen Comedy-Lummern kamen, das Publikum auch noch mitgefilmt, dass ihr das dann, dass man die alle
Reaktionen hat? Genau, das war dann eine Kombination daraus.
Und das, auf jeden Fall ist das nochmal so ein echtes, auch visuelles Highlight am Schluss, weil man, wenn man dann weiß, er wird jetzt beim Stand-Up irgendwo auftreten, dann denkt man natürlich erstmal in irgendeinen verrußten, verrauchten Club irgendwo im Keller. Da kommt das natürlich nochmal so als schöne Überraschung. Aber wie wir gesagt haben, der Film sieht deutlich hochwertiger aus, als der Preis vermuten lässt. Dementsprechend, was ist denn so 1-2 Sachen, wo du inszenatorisch wirklich stolz drauf bist, dass ihr das so hinbekommen habt?
Also zum Beispiel diese Location, die hat ja, dieses Amphitheater hat ja oben diese Empore. Und ich meine, das ist ja total schön, wie einfach sich das alles öffnet, ja, wie er sich auch befreit und wie es cineastisch ja auch irgendwie die Weite hat im Himmel. Ich musste da nur jetzt eben dran denken, wo du sagtest, in so einem Keller oder so. Also das wäre so klaustrophobisch, so wollte ich den Film auf jeden Fall da nicht enden lassen. Ja, das ist doch eine schöne Location gewesen, glaube ich. Insgesamt haben wir Glück gehabt mit den Locations, haben wir aber auch die Zeit haben wir uns auch nicht nehmen lassen, da akribisch zu sein.
Bist du als wenn du Schauspielerst in deinen eigenen Filmen auch so ein bisschen eitel oder bist du dann doch jemand, der fast noch mehr darauf achtet, auch die Leute neben sich glänzen zu lassen.
Oh, ich hoffe, gibt nichts Schlimmeres als so eitle Gockel. Aber klar, ich meine, als Schauspieler, sonst wird man, glaube ich, gar nicht Schauspieler irgendwie. Oder halt auch, um gewisse Eitelkeiten abzulegen. Nee, also das Gute daran ist ja, dass umso mehr die anderen glänzen, umso mehr glänzt du ja.
Das ist doch schön gesagt. Die Weltpremiere auf dem Chelsea-Festival gefeiert hat, oder war das die Weltpremiere? Auf jeden Fall eine der großen Premieren.
Ja, in New York, genau.
Genau.
Das haben wir ja gewonnen.
Ja, Grand Prix und du als bester Schauspieler.
Ja, da war ich echt, hätte ich mal hinfahren können sollen. Ja, passt ja irgendwie nicht. Ja, ist doch ganz schön eigentlich, so ein paar Medaillen, wie die dann im Keller verstauben.
Ja, haben sie dir was geschickt oder war es nur ein Zettel?
Nee, ich habe es bekommen. Richtig so eine Trophäe, eine anständige. Also das muss man schon sagen, das war richtig toll. Also das ganze Ding war scheinbar richtig groß, denn ich habe so Videoaufnahmen bekommen, ein Kollege war da und hat das Ding auch in Empfang genommen für mich. Und richtig gut besucht, wäre ich gerne vor Ort gewesen, hätte den Film ein bisschen promotet, ging nicht, musste ich irgendwas anderes drehen.
Ja, weil also ich habe dann recherchiert und gesehen, dass es diese Preise gab. Und es gibt ja mittlerweile auf der ganzen Welt so viele Fake-Festivals von irgendwelchen, weiß nicht, da kann man teilweise ohne Zuschauer und man kriegt einfach das nur zum Preise ausdrucken. Und dann habe ich auch erstmal recherchiert, weil ich das auch nicht kannte. Das ist groß, die Nummer. Mhm. Also ich habe auch mal in den letzten Jahren geguckt, was da so lief und was da so gewonnen hat. Also das gehört schon eher zu den Preisen, auf die man tatsächlich stolz sein kann und die nicht einfach nur so hinterhergeworfen werden.
Ja, du, ich schätze das. Also meine ich jetzt gar nicht irgendwie mit spitzer Zunge. Das ist doch toll, so eine Anerkennung zu bekommen. Also keine Frage.
Nee, finde ich auch gut. Hilft sowas auch beim nächsten Förderantrag, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du kriegst ja Referenzpunkte, je nach Festivalauswertung. Und ja, wenn man da Referenzpunkte durch Festivals gesammelt hat, dann ist die Förderung eigentlich, zumindest Referenzgelder sind sicher.
Aber ich glaube auch, also so vom Thema her, dadurch, dass das jetzt auch so aktuell ist und ich glaube auch viele Menschen einfach darüber anspricht, ich meine, die Chancen stehen schon gut, dass das jetzt dein bisher erfolgreichster Film wird, was die Anzahl des Publikums oder der Zuschauer in deutschen Kinos angeht. Oder?
Ich würde es dem Film wünschen.
Wir müssen auch auf Holz klopfen jetzt.
Und ich würde es vor allen Dingen auch den Opfern vom Missbrauch wünschen, dass der Film viel gesehen wird, weil das einfach wirklich, weil die es verdient haben. Es ist halt, der Film thematisiert, dass nach 30 Jahren in dem Fall die Tat verjährt und das ist leider oft auch noch der Fall. Und das ist nicht so okay, dass die zumindest nicht den Ansatz von Gerechtigkeitsaufarbeitung finden können. Also, dass keine Aufarbeitungsarbeit von der Justiz da gemacht wird.
Genau, und man muss das nochmal sagen, weil ich muss auch eigentlich immer in diesem Podcast noch meine Wertung verraten. Das ist zwar harter Tobak, sozusagen, da passieren schon düstere Dinge, aber der Film hat nicht nur einen optimistischen Abschluss, sondern ist auch zwischendurch saulustig. Vor allen Dingen in den ganzen Szenen mit dem Comedy-Coach, gespielt von
Sascha Gerschak.
Genau, fantastisch gespielt, weil der so ganz anders reagiert, als man das erwarten würde, wenn er da hingeht, um irgendwie so Comedy-Stunden zu nehmen und sich da ausbilden zu lassen. Also die sind so trocken und lakonisch, die Kommentare dieses Coaches, dass man da erstmal so fragt, was geht denn jetzt hier ab? Aber es ist halt auch saulustig.
Tendenziell habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft da grundsätzlich offener wird, hoffe ich, denke ich. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass das Leute anzieht. Also ich habe ja am Anfang so bei Festivals auch gedacht, dass so eine Art von Drama halt Leute erstmal vielleicht auch einfach abschreckt. Aber wie das so oft ist, gerade das, was uns abschreckt, zieht uns auch irgendwie an. Na, wir ziehen uns auch immer wieder dystopische Nachrichten rein. Und es ist so eine Aufarbeitung, wie ich vorhin gesagt habe, dass man sich damit auseinandersetzt, um es auch besser zu sortieren, zu verstehen und aufmerksam zu sein in der Gesellschaft füreinander. Und ich glaube, dass dieser Film da einen ganz guten Beitrag leistet.
Und dann hast du ja auch Kathi Karrenbauer in einer kleinen Nebenrolle, die auch schon bei Rosa von Braunheim in Härte sozusagen in einem ähnlich thematisch ähnlichen Film mitgespielt hat. War das auch was, was ihr im Herzen lag? Oder seid ihr einfach befreundet? Oder wie ist das zustande?
Ihr liegt das total am Herzen. Sie hat jetzt auch sofort sprechen müssen zum Missbrauchsthema mit Colleen Fernandes. Und die ist sehr aktiv, wenn es um Aufarbeitung und solche Themen geht. Aber wir sind befreundet, ja. Sie hat ja meine Mutter gespielt in Gegengrade, Niemand siegt am Millerntor. Auch ein Film von Tarek Elay, der schon verstorben ist, leider, Autounfall. Naja, da seitdem, das ist vor 15, 20 Jahren oder so gewesen, vor 20 Jahren, Gegengrade. Ja, seitdem kennen wir uns und begegnen uns und haben einen netten Kontakt.
Mich hat der Film, also ich hatte gedacht, als ich wurde letztes Jahr Full Disclosure von dir zu einer Teampremiere eingeladen, im Herbst schon, also ziemlich früh haben wir den gesehen. Und ich dachte eigentlich so, weil ich alle deine Filme kenne, da weiß ich ja jetzt, was kommt. Und brauchte die ersten 20 Minuten erstmal, um umzuschwenken, weil er mich dann doch sehr überrascht hat. Und ich erstmal merken musste, in was für einer Art von Film ich hier eigentlich sitze. Und dann hat er mich aber echt umgehauen. Also sowohl, weil ich die lustigen Szenen wahnsinnig lustig fand und die anderen Sachen wahnsinnig berührend. Und so viele so Missbrauchsdramen, gerade im deutschen Kino, wirken halt so sehr durchberechnet und so komplett nur auf die Message getrimmt. Und der hier hat halt auch noch eine Freiheit und Ehrlichkeit, die mich da wirklich tief berührt hat. Und deswegen war echt geil. Deswegen von mir saustarke 4 Sterne. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Mhm. Und du weißt ja schon, welche das ist, weil ich sehe, du hast nämlich dir sehr, sehr viele Gedanken gemacht die letzten Tage, Wochen und noch kurz vor diesem Podcast beim letzten Kaffee. Denn wir sind ja der Meinung hier, dass sich Kinohits gegenseitig befeuern. Dass wenn jemand eine gute Erfahrung im Kino gemacht hat, dann wird er nächste Woche bestimmt nochmal gehen. Das heißt, wenn die Leute 3 bis 5 Mal Tod meiner Jugend gesehen haben, welchen deutschen Film, der vielleicht noch läuft, der demnächst kommt, würdest du denn den Leuten noch ans Herz legen wollen?
Also, American Sweatshop, der Regie Uta Briesewitz, ne? Und ja, Christiane Paul ist dabei als deutsche Schauspielerin. Und ich fand den Film auf jeden Fall spannend, weil also die Hauptprotagonistin, die muss jobmäßig sich die Videos reinziehen und löschen, die so in Social Media, die für Social Media angeblich zu krass sind und die auch richtig hart sind. Und da sieht sie übelste Dinge. Die sind dann in so einer riesen, in so einem riesen Büro und kollabieren und fangen sich auch gegenseitig auf, unterstützen sich. Und sie sieht dann einen Fall von Missbrauch und spürt halt, dass da nichts aufarbeitet wird. Sie geht dann zur Polizei und keiner fühlt sich befugt. Dann macht sie so eine gewisse Art von Selbstjustiz, nicht im Sinne von Bruce Willis oder so, sondern eher von, sie sucht den Kontakt und die Menschlichkeit der Person. Also scheinbar versucht sie das zu verstehen und das ist fand ich richtig gut gemacht.
Ja, läuft jetzt glaube ich seit 2 Wochen in den deutschen Kinos. Der ist nicht ganz so groß, deswegen beeilt euch, bevor er wieder verschwindet. American Sweatshop und dann in einigen deutschen Kinos vielleicht noch vereinzelte Vorstellungen von deinem vorherigen Film Hochstapler und Ponys. Ein wahnsinnig toller LA-Indie-Film, der immer überraschend ist und auch einfach sau viel Spaß macht. Also so mein Lieblings-Hangout-Movie der letzten Jahre. Dementsprechend, den guckt ihr auch noch und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Christoph. Super.
Danke. Ciao.
Tschüss, viel Spaß.